Code 107,
der True Crime Podcast
der Deister und Weser Zeitung in Hameln. Wahre Verbrechen, die Schlagzeilen machten. Präsentiert von Verlegerin Julia Niemeyer und Kriminalreporter Ulrich Behmann.
Es ist einer der rätselhaftesten vermissten Fälle der vergangenen Jahrzehnte. In und an der Weser bei Hameln, Ohr und Grunde werden Leichenteile gefunden. Anfangs sind es skelettierte Unterschenkel. An den Füßen befinden sich noch Schuhe. Dann wird ein Beckenknochen gefunden. Die Todesursachenermittler glauben, sie hätten eine heiße Spur. Und sie können den Fall rasch aufklären. Doch die Ermittlungen laufen ins Leere. Obwohl die Suche nach dem Toten ohne Namen auf ganz Europa ausgeweitet wurde.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Code 107, True Crime Weserbergland. Mein Name ist Julia Niemeyer und mit mir im Studio ist heute nicht nur Ulrich Behmann, der Chefreporter der DWZ, sondern auch Herr Dr. Detlef Günther. Herzlich willkommen. Sie sind Rechtsmediziner.
Ja.
Und mögen Sie sich vielleicht einfach mal kurz selber vorstellen?
Ja, wie gesagt, es wurde schon gesagt, dass ich Rechtsmediziner bin. Bin jetzt nicht mehr aktiv tätig, bin aber bis Mai 2021 als leitender Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover tätig gewesen und habe in dieser Zeit mehrere tausend Leichen obduziert und habe auch unter anderem die zweite amtsärztliche Leichenschau im Krematorium in Hannover-Lahe durchgeführt und das waren mehrere 10.000 Leichen, die ich gesehen habe. Und da kann man natürlich viele Erfahrungen sammeln für sein Berufsleben und daraus kann man natürlich dann auch viele Impulse gewinnen, auch dann, die man dann praktisch für die tägliche Arbeit natürlich dann mit einsetzen kann.
Genau. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier dabei sind und mit uns sprechen über den Fall, den wir gerade in der Einleitung schon kurz gehört haben. Sie, wenn ich das mal so ein bisschen flapsig sagen darf, Sie hätte das ja wahrscheinlich nicht geschockt, was da sozusagen aufgetaucht ist aus der Weser vor einigen Monaten.
Das ist richtig, weil wir gerade solche Fälle natürlich in der Vergangenheit häufig gehabt haben. Manchmal waren es vollständige Skelette, manchmal waren es natürlich auch so Leichen, die halb verwest gewesen sind, wo auch noch Fleischreste dran gewesen sind. Manchmal fehlten auch Körperteile, zum Beispiel im Wasser, wenn eine Leiche gefunden wird. Und dort ist reger Schiffsverkehr gewesen, kann es ja sein, dass durch Schiffsschrauben Extremitätenteile abgetrennt werden, sodass dann auch ein Leichnam unvollständig ist. Mhm. Und die Hauptaufgabe gilt natürlich immer, wenn die Rechtsmedizin eingeschaltet ist, ob es Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod gibt, vielleicht für ein Gewaltverbrechen. Und natürlich ist immer die Frage der Identifizierung, die im Raum steht. Denn es muss ja nicht sein, selbst wenn man dort einen Ausweis findet, dass natürlich auch dieser Ausweis zu dieser Person dann gehört. Sondern man muss ja zweifelsfrei natürlich dann die Identifizierung durchführen.
Genau. Ich glaube, Uli, in dem Fall wäre man sehr froh, wenn man ein Ausweisdokument oder überhaupt irgendwelche Anhaltspunkte gefunden hätte. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was ich gerade eingangs sagte. Es ist ja tatsächlich schon, sag ich jetzt mal sehr ungewöhnlich, ne? Also dass da im Prinzip das so, ja, ich sag mal abschnittweise sich so eine Geschichte entwickelt.
Ja, Leichen in der Weser gibt es schon dann und wann, das haben wir hier schon oft gehabt, aber Leichenteile, dass die angeschwemmt werden, das ist schon etwas Seltenes und vielleicht erzähle ich mal, wie das angefangen hat. Das ging am 4. Juli 2025 los. Da gibt es die Fortmühle in Hameln, da ist ein Rechen dran, das ist ja ein Wasserkraftwerk und der Rechen holt immer Treibgut hoch. Und in diesem Treibgut, da war dann plötzlich etwas, was da nicht hingehörte, nämlich ein skelettierter Unterschenkel. Und an diesem Unterschenkel war auch noch ein Fuß und da war auch noch ein Trekkingschuh dran. Und die Polizei ist dann gerufen worden, ist auch die Kriminaltechnik da gewesen, also die Spezialisten, die dann so in weißen Overalls mit Mundschutz dort schauen, ob noch andere Leichenteile vielleicht gefunden werden, ob es noch Spuren gibt und solche Dinge. Weil man weiß ja nie, wenn so ein Leichenteil angeschwemmt wird, wie ja Dr. Günther schon sagte, ist es ein Gewaltverbrechen, ist vielleicht ein Suizid, ist es ein Unfall. Und vielleicht gibt es ja etwas an den Teilen, an den menschlichen Teilen, die darauf hinweisen. Das Teil, also dieser Unterschenkel mit dem Fuß dran, ist dann zur Gerichtsmedizin gebracht worden im Institut für Rechtsmedizin der MAH. Da war ja Dr. Günther viele Jahre stellvertretender Institutsleiter Und dann ein paar Wochen später, am 19. August, ist dann bei Ohr wieder ein Unterschenkel, ein skelettierter Unterschenkel gefunden worden, auch wieder mit Fuß dran, auch wieder mit einem Schuh.
So, das,
da die Schuhe passten.
Ah ja, genau, das war, weiß ich noch, dass ich dachte, als denn diese zweite Meldung kam, dass ich gedacht habe, naja, das muss man ja jetzt relativ einfach sofort erkennen können, zumindest ob die zusammengehören. Ich sag mal, dem Anschein nach, ne, oder augenscheinlich mag das so sein, aber um es dann tatsächlich ganz sicher zu wissen, muss man schon ein bisschen mehr machen, als einfach nur sich den Schuh angucken. Ne?
Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass die Leiche sicherlich relativ lange im Wasser gelegen hat, der Schuh auch nicht mehr so ganz toll aussah. Aber man konnte zum Beispiel nicht mehr sehen, so genau, was für eine Schuhgröße ist das. Man konnte sagen, wird so ungefähr 42 bis 44 sein, aber man konnte an den Schuhen nicht mehr das lesen. Also der ist schon über irgendwas rüber geschleift oder vielleicht auch war schon ausgelatscht, das wissen wir jetzt nicht. Und dann ist auch dieser Unterschenkel wieder zur Gerichtsmedizin, also zum Institut gebracht worden. Und wir haben relativ lange nichts mehr gehört. Es hieß dann seitens der Todesursachenermittler, die Rechtsmediziner würden jetzt versuchen, DNA zu gewinnen. Und die Frage ist, vielleicht kann der Dr. Günther da was zu erzählen, wie funktioniert das eigentlich? Was macht man überhaupt, wenn man so einen Knochen hat? Wie kriegt man da DNA raus und dauert das lange?
Ja, das ist eine interessante Fragestellung. Erstmal vielleicht etwas, was ist eigentlich DNA? Das ist ja in unserer Erbsubstanz enthalten und insofern hat man die Möglichkeit, dann auch eine Individualisierung eben einer Spur durchzuführen. Wir können das ja auch bei Spuren, wo DNA-Bestimmungen auch durchgeführt werden. Und hier hätten wir jetzt den Knochen. Das ist eine harte Substanz. DNA befindet sich ausschließlich in Zellkernen. Das heißt, man muss natürlich dann Gewebestrukturen haben, wo Zellkerne drin vorhanden sind. Und bei Menschen ist es so, dass mit Ausnahme der roten Blutkörperchen in sämtlichen Geweben Substanzen auch Zellkerne vorhanden sind. Das heißt, jetzt möchte man aus dem Knochen natürlich dann zellkernhaltiges Gewebe herausbekommen. Und da der Knochen jetzt, wenn er in der Weser gelegen hat, natürlich auch dem Wasser, Umwelteinflüssen ausgesetzt gewesen ist, kommt es zur Denaturierung. Das heißt, dass natürlich das Gewebe auch zerstört wird durch Sonneneinstrahlung etc. pp. Und jetzt möchte man natürlich versuchen, dass man aus relativ geschützten Bereichen des Knochens, das wäre so aus der Mitte höchstwahrscheinlich, wo es am geeignetsten wäre, dann hier eben DNA-fähiges Material zu gewinnen. Erstmal muss man den Knochen dann säubern von außen, dass man natürlich dann, wenn man reingeht, da nicht Fremdmaterial damit reinbringt. Und dann, ja, dann nimmt man praktisch, man kann sagen, wie aus dem Baumarkt, so einen kleinen Bohrer, ja, mit einem dünnen Gewinde zum Beispiel und könnte dann eben durch die Bohrbewegung Knochenstaub dann gewinnen. Und man braucht natürlich relativ viel an Material. Man weiß ja am Anfang auch nicht, wie viel DNA-fähiges Material da vielleicht drin ist. Und wenn man so wie Knochenmehl praktisch dann hier hat, dann wird man eben versuchen, hier möglicherweise eine DNA-Bestimmung durchzuführen. Was nicht ganz einfach ist. Man braucht ja, wie gesagt, sehr viel DNA nachher. Und das sind dann so chemische Prozesse, die hier durchlaufen werden. In der DNA haben wir ja praktisch diese genetischen Informationen. Da spielen zum Beispiel so vier Basen, ja, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, eine Rolle. Und die wiederholen sich dann praktisch so innerhalb der Chromosomen im DNA-Molekül. Und die möchte man jetzt praktisch dann extrahieren. Und die muss man vervielfältigen. Und das sind alle chemische Prozesse, das kann tagelang dauern, so dass man dann nachher praktisch dann genug Substanz auch hat. Und wenn man dann diese Orte dann praktisch dann untersucht hier, dann kann man so ein DNA-Muster dann hier bekommen. Und wenn man das DNA-Muster hat, dann hat man ja noch nicht jetzt die Identität geklärt. Jetzt müsste man abgleichen dann möglicherweise vermissten Dateien, wenn von den Personen die DNA bekannt ist. Ja, und es gäbe auch die Möglichkeit zum Beispiel, wir kennen das ja bei Spurenuntersuchungen, wenn Blut untersucht wird auf DNA und man möchte dann jetzt wissen, um wen es sich bei der verursachenden Person gehandelt hat, bei Tötungsdelikten zum Beispiel, dass man dann eben Zahnbürsten, Rasierpinsel und so weiter als Vergleichsmaterial hat, dann da wird man dann von demjenigen, der vielleicht die DNA-Spur hinterlassen hat, Blut zum Beispiel, dann auch hier möglicherweise die DNA dann an diesen Gegenständen nachweisen. Wenn man solche Gegenstände nicht hätte, jetzt hier gäbe es eine weitere Möglichkeit, dass man muss natürlich eine Vermutung haben, um wen es sich handeln könnte, dass man Verwandte mit einbezieht, dass man also praktisch so ähnlich wie bei Vaterschaftsuntersuchungen dann aufgrund dieser verwandtschaftlichen DNA-Beziehung dann zu einem Ergebnis kommt. Aber dadurch, dass eben praktisch die Knochen lange Zeit eben der Umwelt ausgesetzt gewesen sind, kann es eben sein, dass man vielleicht nachher gar nicht zu einem Ergebnis kommen kann. Aber man bemüht sich immer wieder, muss vielleicht nochmal wieder ran an die Knochen, eine andere Stelle dann finden. Und deshalb dauert das natürlich lange. Und auch das Vervielfältigen dann eben praktisch dieses Gewebes.
Sie haben jetzt zwei Sachen angesprochen, die ich so auf den ersten Blick erstmal sehr spannend finde. Das eine ist, man kennt es ja aus dem Fernsehen anders. Ne? Also gut, wir wissen alle, das eine ist Fiktion, das andere ist die Realität, ja. Aber trotzdem, man bekommt das ja, also ich sag mal, doch relativ regelmäßig, ne, in Krimiserien oder auch entsprechenden Filmen dann mit, ne, da wird so eine Probe abgegeben und dann wird da schon rumgemeckert, ja. Ne, wenn es morgens abgeliefert ist und abends das Ergebnis noch nicht da ist. Ich höre jetzt aber bei Ihnen raus, dass das schon deutlich länger dauert in der Praxis. Ja, also, dass man im Prinzip als Ermittler weiß, man gibt jetzt so eine Probe ab und dann kann man eigentlich noch sehr, sehr viele andere Dinge machen oder auch gar nichts machen, wenn man keine andere Spur hat, bevor man damit rechnen kann, dass man irgendwann mal ein Ergebnis bekommt. Und das Zweite, was Sie eben sagten, das finde ich eben auch sehr, sehr interessant. Natürlich, also die DNA, da steht ja kein Name dran, sondern das ist ja nur die DNA. Und wenn man halt kein Vergleichsmuster hat, was Sie gerade sagten, dann nutzt einem das ja eigentlich erstmal relativ wenig.
Das ist richtig.
Ja. Das heißt, es ist dann ein Ansatzpunkt, Uli, aber so wirklich weiter ist man da. Man ist natürlich ein Stück weiter, selbstverständlich, um Himmels Willen, aber am Ende kann es trotzdem im Nichts.
Genau, also die Ermittlungen können ins Leere laufen. Hier ist es ja momentan auch tatsächlich so, obwohl man DNA sequenzieren konnte. Also es ist der Gerichtsmedizin gelungen, hier diese DNA herauszufinden. Das hat eine gewisse Zeit gedauert. Wir haben nochmal zur Erinnerung, 4. Juli den ersten Fund gehabt, am 19. Juli den zweiten und am 3. November lag dann das Ergebnis vor. Und jetzt wusste man, dass diese beiden Unterschenkel und Füße und auch Trekkingschuhe zu einer und derselben Person gehören. Vorher hatte man nichts. Man hat nur gewartet auf das Ergebnis der Rechtsmedizin. Nichts ist insofern falsch, weil man hatte ja die Schuhe. Und anhand der Schuhe, der Trekkingschuhe, da konnte man feststellen, dass die 2016, 2017, 2018, also in diesem Zeitraum produziert und in den Verkauf gegeben worden waren.
Das heißt, man wusste zumindest, also vorher kann der Mensch nicht ums Leben gekommen sein. Es sei denn, es hätte ihm jemand noch Schuhe angezogen.
Naja, man wusste jetzt, wann die Schuhe eben produziert und verkauft worden sind.
Richtig.
Und hat natürlich möglicherweise auch jemand 2016 Schuhe gekauft und zieht die erst 2018 oder so an.
Genau, aber nicht davor. 2015 kann er sie noch nicht angezogen haben.
Da kann er sie nicht angezogen haben.
Genau, also insofern setzt so eine Deadline nach hinten
quasi. Genau, man wusste eben, aber nicht genau, ist es jetzt ein Schuh einer Frau oder ist es ein Schuh eines Mannes? Also das war so Unisex, also man konnten von beiden Geschlechtern getragen worden sein. Die Größe 42 bis 44 konnte nur geschätzt werden, war nicht ganz sicher. Aber man hatte jetzt ja etwas, also man wusste, hatte so eine Marke, wann könnte der verschwunden sein, was für Schuhe sind das und wie groß mag der wohl sein, also anhand der Schuhgröße, aber mehr wusste man nicht. Es war aber so, dass die Polizei anfangs, man kann sagen, frohen Mutes war, den Fall schnell aufzuklären. Denn es gab einen langzeitvermissten Fall und dieser langzeitvermissten Fall, der oder die Person ist auch verschwunden, an einem dieser Fundorte. Also nicht in Hameln, aber in Ohr in dem Fall. Und da hat man gesagt, das passt vielleicht zusammen. Also die Knochen bei Ohr und der Vermisstenfall bei Ohr. Und da hat man eben gesagt, super, wenn das mit der DNA klappt, haben wir einen genetischen Fingerabdruck. Und von der Person, die da verschwunden war, haben wir auch, Dr. Günther hat es ja schon erwähnt, eine Bürste und einen Rasierer. Ja. Und da konnte auch diese DNA gemacht, also sequenziert werden. Und die war schon in der Datenbank für Langzeitvermisste drin.
Genau, das vielleicht,
jetzt brauchte man das nur abgleichen eigentlich.
Genau, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, ne, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das mittlerweile ein Standardverfahren ist, wenn Menschen vermisst werden, dass man dann versucht, möglichst DNA-Proben von diesen vermissten Personen zu bekommen, damit man eben im Falle eines Falls auch feststellen kann, okay, es handelt sich jetzt bei einer traurigerweise gefundenen Leiche um den Vermissten oder die vermisste Person.
Genau, dann haben die Angehörigen Gewissheit. Richtig, man hat vielleicht auch etwas zum Beerdigen, einen Ort der Trauer. Ja. Aber in diesem Fall war das eben kein Treffer.
Nee.
Also man hatte jetzt Schuhe, man hatte DNA, man hatte einen Verdacht, aber der Verdacht hat sich in Luft aufgelöst, weil die Person war es nicht.
Dann hatte man sozusagen einmal eine vermisste Person, die bis heute tatsächlich auch nicht wieder aufgetaucht ist, und auf der anderen Seite also Teile einer Leiche, einer toten Person, die aber tatsächlich offenbar nicht vermisst wird.
Ja, also es ging ja noch weiter. Also wir haben dann also in dieser vermissten Datei von Niedersachsen keinen Treffer gehabt. Dann hat man geschaut, ist das vielleicht jemand, der kriminell war, also schwer kriminell, muss man
auch
sagen.
Das ist
also
ja dann
nicht jeder Kriminelle kommt ja in diese Datenbank, ich sage mal Verbrecherdatenbank, DAD heißt die eigentlich beim Bundeskriminalamt. Aber auch da lag nichts ein, also auch da gab es keine passende DNA. Und am 1. Januar, das Jahr war gerade ein paar Stunden alt, da hat dann eine Spaziergängerin bei Grunde wieder einen Fund gemacht, einen großen Knochen. Auch der ist von der Kriminaltechnik dann spurenschonend geborgen worden, so wie das heißt, und wieder zum Institut für Rechtsmedizin nach Hannover geschickt worden. Mhm. Und die Rechtsmediziner dort haben gesagt, das ist wirklich ein menschlicher Knochen, es ist ein Beckenknochen. Mhm. Und die Ergebnisse oder der Verdacht liegt nahe, dass es ein Beckenknochen eines Mannes ist. Wie kann man das feststellen?
Ja, das ist so, wir sprechen von dem Begriff des Dimorphismus. Das heißt, dass so an den einzelnen Knochenstrukturen sehr wohl relevante Unterschiede zwischen Mann und Frau bestehen. Und das nutzt man. Also zum Beispiel, wenn man Beckenknochen hat, wenn man ein vollständiges Becken jetzt hat, dann ist es natürlich noch einfacher. Dann weiß man, dass praktisch die weiblichen Becken breiter sind und die sind nicht so hoch, während das männliche Becken schmaler ist und ist etwas höher zum Beispiel. Dann kann man auch den Schambeinwinkel, das ist also unterhalb der Schambeinfuge, dann genau betrachten. Aber das setzt voraus, man müsste eigentlich beide Beckenknochen jetzt haben. Und auch da kann man anhand der Winkelkonfiguration da Unterschiede feststellen. Wenn man jetzt andere Knochen jetzt hat, lange Röhrenknochen zum Beispiel, dann ist es so, dass dadurch, dass der Mann auch eine stärkere Muskulatur hat, dass die Muskelansatzpunkte dann viel stärker ausgebildet sind. Auch zum Beispiel am Schädelknochen, da gibt es auch sehr deutliche Unterschiede, dass praktisch die Augenhöhle der Männer mehr so quer oval ist, während die Augenhöhle der Frau mehr rundlich ist. Dann ist der Bereich oberhalb der Augenregion, wo ja so Knochenvorsprünge sind, beim Mann prominenter, deutlicher ausgebildet. Also da gibt es schon Unterschiede. Auch der Unterkiefer ist größer als bei der Frau. Und wenn man jetzt mehrere Knochen hat und man würde jetzt jeden einzelnen sich dann anschauen und dann gibt es eine Häufung eben, mehr spricht dann für Männlein, zum Beispiel, dann kann man das auch sehr gut sagen. Oder auch der Oberschenkelknochen ist sehr gut geeignet. Wir haben ja da den Schaft des Knochens und dann auch praktisch den Anteil, der zum Beckenknochen übergeht, der Hals, ja, wo auch häufig Brüche entstehen, Schenkelhalsbrüche, und da ist ja auch ein Winkel ausgebildet und der Winkel bei der Frau ist mehr rechtwinklig und der Winkel bei den Männern ist eher stumpf nach oben ansteigend. Also da gibt es schon dann deutliche Unterschiede. Was man auch noch machen kann, wenn man jetzt Knochen hat und kann jetzt anhand der DNA-Untersuchung einen weiteren Treffer landen, könnte man noch versuchen, etwas so, ob man die Körpergröße vielleicht bestimmen kann. Da gibt es gerade bei den langen Röhrenknochen, da gibt es also ganz komplizierte Formeln. Wenn man die Knochen dann vermisst, dann kann man also da mit plus, minus, mit Wahrscheinlichkeiten da etwas zur Körpergröße sagen. Und auch ist ja auch häufig interessant, Sind das jetzt Knochen einer älteren Person oder einer jüngeren Person? Auch da gibt es schon Unterschiede. Gerade auch beim Schädel, da haben wir die ganzen Schädelnähte und die verknöchern zu gewissen Zeiten. Und wenn die alle verknöchert sind, dann kann man nicht schon sagen, es muss ein Erwachsener sein, der schon im fortgeschrittenen Alter gewesen sind. Wenn man die Zähne dann noch hat, das wäre natürlich auch ganz gut, weil man da natürlich auch sehr gute Erfolge hat, wenn man da eben solche Aussagen treffen soll. Wo ich gerade Zähne sage, die Zähne wären auch geeignet, eine DNA-Untersuchung und Bestimmung durchzuführen. Das ist eine harte Substanz, die sind ja auch noch relativ geschützt sogar, sodass also und gerade auch bei Brandleichen, da ist ja häufig die ganze Substanz dann hochgradig Hitze verändert, da gelingt es manchmal noch aus den Zähnen zum Beispiel noch DNA zu gewinnen.
Das ist ja auch der Grund, dass manche Mörder die Zähne entfernen bei der Leiche.
Ja, das früher waren es die Hände, ne? Weil man Fingerabdrücke
Das ist richtig.
Im Blick hatte.
Ja, das ist jetzt fast 4 Monate her, der letzte Fund.
Ja.
Und die Gerichtsmedizin hat alles versucht, aber bei diesem Knochenmehl, das gewonnen wurde, bislang kein Ergebnis erzielt. Ja. Jetzt versucht man das nochmal. Also
aus dem letzten
Knochen. Aus dem letzten,
ne? Die
aus
ersten beiden von den ersten beiden, das hat ja funktioniert.
Genau.
Ne? Da ganz kurz vielleicht noch, weil es dann auch gerade passte. Kann man anhand der DNA denn feststellen, ist jemand männlich oder weiblich?
Ja, es gibt also ja auch das Y-Chromosom zum Beispiel. Das wird man dann
Das wäre ja, genau, weil wir hatten ja gesagt, bei den ersten beiden Knochen war dann klar, dass es soll sich um eine männliche Person handeln und man hatte eben das aus der DNA dann.
Ja, das ist wie so ein kleines Puzzle. Ne? Also wie gesagt, Schuhgröße 42, 44, ja, ein Mann, Trekkingschuhe.
Und mit der DNA war es dann,
sicher. Genau, da weiß man dann hinterher, kann es einer aus dieser Datenbank sein. Das Naheliegende war eben nicht so. Bei dem Beckenknochen wird jetzt also eine zweite Untersuchung gemacht. Sie hatten es ja auch schon gesagt, es ist nicht einfach, es ist kompliziert und es kann auch mal nicht klappen, wenn nicht genug DNA-Material gewonnen wird. Und so ist es hier auch. Das heißt, diese Untersuchungen laufen. Und man weiß bislang nicht, wer es sein könnte. Und das, was ich hier interessant finde, die Polizei hat nichts unversucht gelassen, nachzuschauen, ob nicht doch in irgendeiner Kartei diese DNA steckt. Also ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. Also diese nationale Vermisstendatei ist abgefragt worden. Die Vermisstendatei, die wir hier beim Landeskriminalamt haben, also für Niedersachsen, die europäische Vermisstendatei und die Datei für unbekannte Tote ist bemüht worden. Wir haben noch die DNA-Analysedatei, also die sogenannte DAD beim Bundeskriminalamt, das hatte ich schon erzählt. Also da, wo Verbrecher dann sind, die gibt es seit 1998.
Wie viele Einträge hat so eine Datei wohl?
Das wächst ja permanent.
Aber also das wissen wir nicht, ne? Wie viel,
ob es, das es jetzt gibt eine Zahl, Tausende oder... Ja, es gibt eine Zahl, aber ich habe sie momentan jetzt nicht, nicht im Kopf. Aber als das mal anfing, war das noch relativ wenig.
Ja, logisch. Ja,
und wie gesagt, es gibt sie erst seit 98. Also 1998, das ist ja eigentlich kein langer Zeitraum. Und da sind jetzt also Landeskriminalamt und Bundeskriminalamt eingeschaltet worden. Und die europäische Datenbank ist auch befragt oder abgerufen worden. Auch da gibt es nichts. Und europäisch heißt nicht Europa, sondern EU. Und deshalb hat das Landeskriminalamt jetzt auch nochmal Länder gezielt angeschrieben und befragt und hat gesagt, könntet ihr nochmal nachgucken, also Türkei könnte das zum Beispiel sein, die Ukraine könnte das sein. Es gibt ja viele Flüchtlinge, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, Kriegsflüchtlinge, die vielleicht ganz woanders vermutet werden. Ja, die, wo man denkt, ach, der ist in Amerika und ist vielleicht aber nach Deutschland gekommen und ist hier gestorben und keiner ahnt, dass er weg ist. Und auch diese Befragungen haben nichts gebracht. Das heißt, in den europäischen Ländern hat das nichts gebracht. Und jetzt gibt es ein Vorgangsbearbeitungssystem bei der Polizei. Da guckt man jetzt nochmal alle vermissten Fälle nach, händisch sozusagen nennen die das, wobei das wenig mit Händen zu tun hat. Also man guckt nochmal in den Computer, was ist zwischen Oktober 2016 und Juli 2025 als vermisst gewesen, also wer ist da als vermisst gemeldet worden, welche Fälle gibt es da, könnte das irgendwie passen. Man hat alle Polizeidienststellen entlang der Weser eingebunden, Hannover, Schmünden und Hameln, also in diesem ganzen Bereich der Weser. Aber es gab keine relevanten Hinweise, weder in Nordrhein-Westfalen noch in Niedersachsen oder in Hessen.
Kann man ganz kurz vielleicht noch eine Frage an Herrn Dr. Günther? Kann man anhand der gefundenen Überreste, ich sag mal, in welchem Spektrum eingrenzen, wie lange so ein Knochen in der Weser beispielsweise gelegen hat, kann man das einigermaßen sicher feststellen?
Das ist nur grob möglich, weil man ja gar nicht die Einflüsse, Fische sind da drin, die fressen das Weichgewebe weg zum Beispiel. Also das so genau lässt sich das leider nicht.
Das ist ja auch sowas, was man aus dem Fernsehen kennt. Ne? Ja. Also das geht ja mal ruckzuck, dann wissen die nicht nur an welchem Tag, sondern in welcher Uhrzeit, Uhrzeit ungefähr. Ja. Ne? So. Also ist auch nicht so einfach, wie man sich das dann so als Laie vorstellt.
Nein. Selbst bei Bestattungen in der Erde, da gibt es ja ganz Unterschiede, hängt vom Friedhof ab, vom Erdreich. Ja. Das kann ja durchaus sein, dass die Knochen 30, 40 Jahre noch, wenn man nachgräbt, dann noch da sind, das Weichgewebe nicht mehr. Mhm. Ja, und da gibt es andere Bereiche eben, wenn es sehr feucht ist, dann kann das also viel schneller gehen. Also das hängt wirklich von vielen Umständen ab. Was ich vielleicht aber noch ergänzen könnte, wenn man jetzt so Knochen hat bei einem Skelett, dann sollte man vielleicht auch immer eine Röntgenuntersuchung durchführen, dass man vielleicht so alte Frakturen, Brüche also feststellt. Und es ist ja auch heutzutage dank des Fortschritts der Medizin so, dass auch die Leute werden ja älter und häufig ja auch künstliche Gelenke bekommen. Mhm. Und in den künstlichen Gelenken, da sind zum Beispiel dann auch so Seriennummern drin. Oder wenn man Herzschrittmacher noch finden würde, das hilft natürlich sehr gut, um dann zu identifizieren. Dann braucht man auch nur in die Datenbanken dann reinzugehen und dann wüsste man, wer der Träger des Schrittmachers gewesen ist. Dann.
Es gibt viele Möglichkeiten tatsächlich, aber leider keine, die jetzt in diesem Fall in irgendeiner Form zum Erfolg geführt hat.
Ja, es gab ja noch Suchaktionen. Also es war ja nicht so, dass die Polizei nur am Computer gesessen hat oder nachgefragt hat oder auf DNA.
Hat auf DNA-Spuren.
Also man hat eben natürlich diese ersten Funde in und an der Weser gehabt, also diese skelettierten Unterschenkel mit den Füßen und den Schuhen dran. Und deshalb hat man anfangs vor der Fortmühle, also im Staubereich, mit einem Sonarboot gesucht, hat den gesamten Untergrund abgescannt und hat geschaut, könnten da noch Knochen oder irgendwas liegen. Hat man nicht gefunden. Mhm. Nach dem Fund in Ohr hat dann zunächst die Feuerwehr Hameln Taucher in die Weser geschickt. Die haben da relativ lange gesucht. Ich weiß auch noch bei Nacht, haben sogar noch Lampen unter Wasser angehabt. Man hat aber auch in diesem Bereich am Fundort nichts gefunden. Und einige Zeit später ist dann nochmal eine technische Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei in Niedersachsen gekommen, auch mit Tauchern. Und die Polizeitaucher haben auch alles abgesucht zwischen Ohr und Hameln, also alles, was unterhalb des Ohrbergs war. Und haben aber auch dort nichts gefunden, also jedenfalls nichts gefunden, wonach sie gesucht haben. Es gab eine Thermoskanne, die man gefunden hat, wo man nicht sicher war erst, was das ist, ob das vielleicht ein Schädel ist. Es gab eine Panzerkette, die man da gefunden hat, also einen kuriosen Fund, wo man heute noch nicht mal weiß, welcher Panzer hat da seine Kette verloren und wie ist er da wieder weggekommen. Aber letztendlich einen Knochen hat man dort nicht finden können. Und das wäre natürlich jetzt ein Traum. Sie haben es ja schon gesagt, mit den Zähnen, da könnte man viel anfangen. Oder wenn es noch etwas gäbe vom Hals, da könnte man ja vielleicht auch noch was sehen, dass man den Kopf findet. Ja. Aber bislang, ist vielleicht eine Frage der Zeit, hat man noch nichts gefunden oder wird man vielleicht was finden? Da ist zumindest die Hoffnung. Mhm. Es gibt aber einen Nachteil. Der letzte Fund, also dieser Beckenknochen, der ist relativ weit weg von der Weser gefunden worden, auf einer Wiese. Und da hat man sich natürlich gefragt, wie kann das sein? Und konnte das aber aufklären. Es gab dieses berühmte Weihnachtshochwasser 23/24 und da waren diese Stellen, wo dieser Beckenknochen gefunden wurde, die waren überschwemmt. Und da ist man davon ausgegangen, dass der also dort seit der Zeit liegt. Und das macht jetzt die Suche natürlich ein bisschen kompliziert. Also man kann sich nicht nur auf den Fluss konzentrieren, man muss auch auf die Uferbereiche gucken. Und das kann eben sein, da liegt irgendwo ein Knochen und ein Bauer fährt mit seinem Pflug da drüber, pflügt ihn unter und wird vielleicht erst in 50 Jahren wieder gefunden. Wie gesagt, der Kopf wär's, was die Polizei gerne hätte, weil man da weitere Untersuchungen haben kann. Es heißt ja immer, da haben wir auch schon drüber gesprochen, es heißt ja immer, keine Hinweise auf Fremdverschulden. Das heißt aber nicht, dass es nicht vielleicht ein Mord, ein Totschlag oder ein anderes Gewaltdelikt sein könnte. Denn keine Hinweise heißt nur, ich habe nichts gesehen. oder ich kann nichts sehen. Und klar, wie soll ich an einem Unterschenkel feststellen, ob jemand erwürgt, erdrosselt, erstickt, ertrinkt, vielleicht erschossen,
wenn er nicht gerade noch Fußfesseln oder ähnliches dranhängt.
Ja. Ne? Ich kann diese ganzen Tötungsarten, die ich jetzt eben aufgezählt habe, an einem Fuß eigentlich nicht erkennen. Nee. Es sei denn, ich habe den Glücksfall, dass eine Kugel durch den Knochen gegangen ist im Fuß- oder Unterschenkelbereich und sage, bisschen komisch, dass der eine Schussverletzung am Unterschenkel hat.
Bei älteren Personen müsste man ja auch an Kriegsverletzungen dann denken. Ne? Das könnte ja auch schon etwas älteres Gefäß sein.
Theoretisch, ja. Gut, das heißt, im Prinzip weiß man noch nicht mal, ist das überhaupt ein Tötungsdelikt oder ein Unfall oder ist jemand vielleicht einfach, keine Ahnung, am Weserufer mit einem Herzinfarkt umgefallen und dann erst beim Hochwasser vielleicht weggeschwemmt worden.
Ja, exakt,
und da wir kein Kenntnis haben über die Identität, kann man auch niemanden fragen.
Ja, und das macht so rätselhaft und eigentlich auch so mysteriös. Also wir haben Teile eines Menschen und die Polizei, die Todesursachenermittler, aber auch die Rechtsmediziner können zwar Spuren finden oder auch Dinge, die sie bewerten können, wie die Schuhe zum Beispiel in Betracht ziehen, aber sie können letztendlich nichts ausschließen.
Nee. Was ich ja tatsächlich bei solchen Fällen immer wieder, also was mich berührt, ist so diese Erkenntnis, dieser Mensch ist nicht vermisst, also wird nicht vermisst. Es gibt offensichtlich, also zumindest Stand jetzt, niemanden, der diesem Menschen so nahe gestanden hat, dass er gesagt hat, ich melde mich da mal und sage, hallo, ich suche hier jemanden. Ja, also da kann man ja jetzt eigentlich fast nur hoffen, dass es sich um eine Person handelt, die halt eben nicht in den entsprechenden Datenbanken ist, weil er vielleicht von weiter her kommt, ne? Und insofern auch diejenigen, die ihn vermissen, nicht wissen, wo sie überhaupt nach ihm suchen sollen, ne? Da es halt offensichtlich keine weltweiten Dateien gibt oder weltweiten Abgleich. So weit sind wir dann vielleicht noch nicht, aber so diese Vorstellung, da ist jemand gestorben oder umgebracht worden schlimmstenfalls und es kümmert niemanden, tja, schon traurig. Und umgekehrt natürlich auch die Vorstellung, es gibt vielleicht doch irgendwo jemanden, der wartet darauf, eine Nachricht zu bekommen von dieser Person und wird die halt niemals bekommen, weil die Person nicht mehr lebt.
Ja, also man kann sicherlich sagen, die Suche hat sich ja nicht auf Hameln-Pyrmont hier beschränkt, sondern ist ja europaweit sogar auf Europa ausgeweitet worden. Ja. Und wenn jetzt jemand in München, in Hamburg, in Bremen oder in Berlin diese Person vermisst hätte und der Vermisstenfall wäre richtig behandelt worden, also mit DNA, die man einspeichert, dann wäre es egal, wo der aus Deutschland oder ob der aus den Niederlanden oder aus Belgien kommt oder aus Polen, wäre völlig egal. Aber es gibt eben kein Land, das bislang eine Vermisstenmeldung hatte. Und das ist das Verrückte eigentlich. Also, dass Menschen mal nicht vermisst werden, das kann natürlich passieren. Wir haben ja das
auch. Ich finde das trotzdem traurig.
Ja, ich finde das auch furchtbar, weil ich wollte gerade darauf hinauskommen, wir haben ja immer wieder in Hochhäusern die Situation, dass da Menschen einsam versterben und dann nach einem Jahr oder manchmal sogar nach zwei Jahren, je nachdem wie lange die Rente so überwiesen wird, für die Wohnung, dann als skelettierte Leiche gefunden werden.
Ja.
Oder als Mumie, das gibt es ja auch.
Das gibt es auch, ja.
Ja, also diese Geschichte ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende.
Die ist nicht zu Ende, wir werden sie zu Ende erzählen, wenn es was Neues gibt und das nochmal zum Anlass nehmen für eine neue Podcast-Folge, Code 107, True Crime im Weserbergland.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.
Ja, tschüss. Alles Gute und tschüss.
Ja, tschüss.